Unser Blick in die Zukunft. Wie ist unser Blick in die Zukunft? Wie ist dein Blick in die Zukunft? Wenn du an Wolfsburg denkst, wenn du an die Gemeinde denkst, wenn du an dich selber, an dein eigenes Leben denkst, wie ist dein Blick in die Zukunft? Mir ist aufgefallen, dass wir, natürlich geht ja gar nicht anders, wir gehen immer von unserer momentanen Sicht aus. Das, was wir gerade in der Situation, in der wir gerade stehen. Und dann projizieren wir das nach vorne. Und wenn es so ein bisschen aufwärts geht bei uns im Leben, dann müsste das ja eigentlich in die Zukunft dann immer höher gehen, ne? Die Linie. Also wenn man sich so eine Linie vorstellt, ne? Es geht langsam auf, dann müsste das ja eigentlich immer weitergehen. Also mir geht so, dass ich diese Linie dann immer eher leicht abdämpfe. Ja, ich will nicht zu weit nach oben, sondern damit ich nicht enttäuscht werde, dämpfe ich das immer ab. Aber wenn es nach unten geht, manchmal gibt es ja auch Krisen und Schwierigkeiten, und wenn es nach unten geht, dann neigen ganz viele von uns, dass es nicht so gerade nach unten geht, sondern irgendwo so richtig nach unten, dass wir das noch viel, viel schlimmer machen, als es eigentlich ist. Geht euch das auch so? Nicht allen, das weiß ich. Es gibt sehr Unterschiede da, aber wir Deutschen neigen eher dazu, es alles ein bisschen negativer zu machen, als es eigentlich ist. Wenn wir dann da noch von reden, wie schlimm es denn werden könnte. Wir malen uns ja manchmal so Bilder, wie schlimm wird das dann? Dann wird dieser Effekt noch viel, viel verstärkt. Dann geht das so richtig, richtig in den Keller. Und wir kriegen, manchmal kriegen wir sogar Angst vor dem, was kommt. Man hat das Gefühl dabei, wenn man sich in diese Gedanken hineingibt, dass das unausweichlich ist. Dass das auf jeden Fall so kommt, wie ich das in meinen Gedanken habe. Aber wenn wir uns das mal überlegen, im Moment stehen wir immer noch in der Gegenwart. Die Zukunft ist noch gar nicht passiert. Und dessen müssen wir uns manchmal bewusst werden. Wir stehen hier und uns geht es noch gut. Ja, es ist nicht Katastrophe, die gleich morgen folgt. So ein bisschen ist mir das aufgefallen bei VW. Ja, da sind die Tendenzen durchaus auf Krise. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Milliarden VW verdient hat und wo die eigentlich stehen, ja, denen geht es noch richtig gut. Das heißt nicht, sie müssen sich nicht auf die künftige Zeit vorbereiten, aber jetzt zu malen, das werden Werke geschlossen, es müssen alle Leute entlassen werden. Bitte, das ist genau das. Man redet es schlimm. So. Und auch hier in der Gemeinde wird ja immer die Frage gestellt, wie geht es weiter in die Zukunft und so weiter. Wie gehen wir richtig damit um, mit solchen Dingen, mit solchen Fragen? Welche Rolle spielt Gott dabei? Wie ziehen wir Gott da überhaupt mit ein? Oder ist das erstmal nur unser Gedankenkarussell, was da sich bewegt? Und kann die Bibel daraus Antwort geben? Hast du Beispiele, woran wir lernen können, wie wir da richtig mit umgehen? Und ich glaube ja. Ich habe jedenfalls so eine Bibelstelle gefunden und darüber möchte ich heute Morgen reden. David, der König David. David in Schwierigkeiten. Kurz zur Vorgeschichte, damit ich das nicht alles lesen muss. David war ein junger Mann in Israel und er war von Gott ausersehen, später mal König von Israel zu werden. Das wusste er. Ein Prophet ist zu ihm gekommen und hat ihn gesalbt dazu, dass er später mal König werden wird. Aber der amtierende König Saul, als er das spitz gekriegt hat, hat er gegen David gekämpft. Er wollte ihn umbringen. Er wollte keine Konkurrenz, sondern er war richtig Feind geworden. Und David musste fliehen, musste seine Familie zurücklassen und ist geflohen. Und zwar, wo ist man am sichersten? Bei den Feinden. Das ist eigentlich paradox, ne? Aber bei den Feinden von Israel, da hat er Unterschlupf gefunden, da hat er jemanden gefunden, einen Fürsten, der ihm wohlgesonnen war und der ihm gesagt hat, hier, du kriegst einen Ort, da darfst du wohnen. Das war ein Dorf oder eine kleine Stadt, namens Ziklag. Und da ist David sesshaft geworden mit inzwischen einer ganz ansehnlichen Mannschaft von Männern, die zu ihm gekommen sind und die sich ihm angeschlossen haben. Eines Tages wollten die Philister, wie so oft, das Land Israel mal wieder angreifen. Das war damals üblich. Heute kennen wir das nicht mehr so, aber damals war das, einmal im Jahr musste das Nachbarland angegriffen werden. Und die Philister haben sich aufgemacht, sind losgezogen. Und David, treu wie er war, ist mit seinem Fürsten mitgezogen. Und als er dann zu den Hauptleuten von den Philistern kam, haben die gesagt, was ist denn das für einer? Den wollen wir hier nicht dabei haben. Das ist ein Israelit, der kämpft noch gegen uns in dem Krieg. Nee, der muss weg. Und so ist David zurückgeschickt worden. Er durfte nicht mit, was für David sicherlich ein Vorteil war. Da kann er dankbar für sein. Aber so, dann ist er mit seinen Männern umgedreht und ist wieder weggezogen. Und als sie nach Ziklag kamen, da fange ich jetzt an zu lesen. 1. Samuel 30, die Verse 1 bis 2. Als David und seine Männer 2 Tage später in Ziklag ankamen, fanden sie die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Die Amalekiter waren in den Negev eingefallen und hatten Ziklag verwüstet. Sie hatten alle Frauen und Kinder in der Stadt als Gefangene verschleppt, aber niemanden getötet. Was für ein Schock! Du ziehst los und alles ist in Ordnung und du kommst 2 Tage später wieder und die Stadt ist zerstört, deine Familie ist weg, dein ganzer Besitz ist weg. Das war ein Schock. Und in Davids Leben ist es ja vorher schon nicht gut gelaufen, das habe ich eben ein bisschen geschildert, jedenfalls so ein bisschen ansatzweise. Und jetzt noch das obendrauf. Also David hätte sagen können, was soll mein Leben jetzt noch? Der stand so richtig vorm Aus. Wie geht es jetzt weiter? Und es war nicht nur die Trauer, die David betroffen hatte, sondern seine Leute ja genauso. Seine Leute haben daher genauso gewohnt. Und was passiert dann? Was ist mit seinen Leuten? Wo gucken die hin? Das lese ich jetzt in den nächsten Versen. Als David und seine Männer die niedergebrannte Stadt sahen und feststellten, dass ihre Frauen und Kinder gefangen weggeschleppt worden waren, schrien sie laut auf und weinten, bis sie nicht mehr konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren unter den Gefangenen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus dem Karmel. Bestürzung macht sich breit. Mutige, kampferprobte Männer heulen wie die Schlosshunde, bis sie nicht mehr konnten. Kannst du dir das vorstellen? So richtige Männer, die im Kampf stehen und die heulen wie die Schlosshunde. Ist verständlich, ist auch ganz normal. Das ist die erste Reaktion, wenn du so einen Schock in deinem Leben erlebst, dann bist du traurig. Dann heulst du. Und das ist in Ordnung. Auch für Männer. Auch wenn Männer immer stark sein sollen und nein, man darf auch heulen. Aber dann kommt es darauf an, wie geht es dann weiter? Wenn diese Trauer, die erste Trauerphase vorbei ist, dann reagieren manche Menschen aggressiv. Die lassen ihre Wut raus und sagen, wer ist schuld daran? Und dann, ja, die gehen dagegen an. Sie wollen das nicht so stehen lassen, sie wollen irgendeinen Schuldigen finden oder wie auch immer. Sie gehen dagegen an. Das ist die aggressive Seite. Aber manche reagieren auch passiv. Depressiv. Oh, so schlimm. Und das kann ja gar nicht wieder besser werden. Mein Leben ist zu Ende, mein Leben ist vorbei. Je nachdem, es gibt diese beiden Typen von Menschen. Und je nachdem, wo du zugehörst, geht es entweder ins Depressive, ins Traurige, ins geht ja gar nicht so weiter. Oder du gehst dagegen an und willst am liebsten irgendwas zerhauen oder sonst irgendwas. Ja, mit Kraft. Und Davids Männer, die gehörten zu der aggressiven Seite. Verse 6 und 7. David kam in schwere Bedrängnis, denn die Leute sprachen davon, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Aber David holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Er befahl dem Priester Abjatar, Ben Ahimelech des Ephod zu bringen. Ich gehe erstmal auf den ersten Teil ein. Die Männer von David, die suchten einen Schuldigen. Und wie immer, wer ist der Schuldige? Der Boss, der Chef, der Pastor. Immer der, der die Verantwortung hat. Auf den wird eingeprügelt, der hat Schuld. Irgendjemand muss ja Schuld haben. Was hat David da für Schuld? Finden wir nicht. Aber die Schuld lädt sich an David aus. Und David kommt noch mehr in Bedrängnis. Er muss ja mit seiner eigenen Trauer schon fertig werden. Seine Familie, seine beiden Frauen sind nicht mehr da. Ja? Sein Haus ist zerstört. Und jetzt seine Männer versagen ihm die Gefolgschaft und wollen ihn umbringen, weil er dafür verantwortlich gemacht wird. Mann, kann dieser Mann diesen Druck aushalten? Was hat David für eine Möglichkeit? Wie kann es für ihn weitergehen? Da drehte sich mit Sicherheit ganz, ganz viel im Kopf. Was kann ich jetzt nochmal, wo ist der Ausweg? Was kann ich jetzt tun? Ich kann mich noch erinnern, als ich noch als Tischler tätig war, bin ich von meinem Arbeitgeber entlassen worden. Das war das erste Mal, dass ich länger arbeitslos war. Vorher kannte ich das nicht. Ich habe immer gleich sofort wieder einen Job gefunden. Das hat nie lange gedauert. Das erste Mal, wo ich dann richtig arbeitslos war, es war kurz vor Ende des Jahres, das hatte ich halt auch keine Aussicht. Wer stellt denn irgendjemanden ein am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres? Ja, da ist gerade im Bauhandwerk oder im Möbel, ist egal, da ist nicht viel los. Im Sommer kannst du noch hier eher was finden, aber im Winter findest du nichts. Und das ist so frustrierend. Also wer schon mal arbeitslos war, der weiß, wie man sich da fühlt. Nutzlos und nicht gebraucht. Und ich bin ein Typ, der nicht zum Aggressiven neigt, sondern eher zum Depressiven. Und dann ging das Gedankenkarussell und wie geht es jetzt weiter? Wie versorge ich jetzt meine Familie? Ingrid war zu Hause mit den Kindern, die hatten auch nicht gearbeitet. So, wie versorge ich jetzt meine Familie? Mit dem bisschen Arbeitslosengeld kommen wir da über die Runden. Und finde ich einen Job. Und immer tiefer. Kein Ausweg. Kein Ausweg in sich. Was kann man in so einer Situation tun? Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt. Wer ein bisschen länger im Leben schon ist, der wird wahrscheinlich hier und da so eine Situation schon mal erlebt haben. Was kann man tun? Und da können wir von David lernen. David wechselt die Blickrichtung. David wechselt die Blickrichtung. Er guckt nicht mehr auf das Negative, was er gerade erlebt, in dem er gerade steht, und malt das sich aus, wie schlimm das noch werden könnte, sondern er wechselt die Blickrichtung, indem er nach oben schaut. Jetzt mal sinngemäß nach oben. Er schaut zu Gott. Weg von sich selber, von seinen eigenen Gedanken, von seinen eigenen trüben Gedanken und auch den trüben Gedanken seiner Männer. Er schaut zu Gott. Er stärkte sich im Herrn, steht da. Und dann ruft er den Priester. Damals konnte man noch nicht direkt mit Gott kommunizieren. Das ist heute zum Glück anders. Da brauchte man einen Priester dazu. Der Priester war der Mittler. Man sprach den Priester an und der gab das an Gott weiter und empfing von Gott dann wiederum die Antwort. Und er sollte den Ephod mitbringen. Wer weiß, was ein Ephod ist? Ich musste erstmal selber genau nachgucken, damit ich nichts Falsches erzähle. Also mach dir keine Sorgen, nur dass ich weiß. Ein Ephod ist ein Teil der Priesterkleidung. Und das ist ein, sinnbildlich steht das für die Gegenwart Gottes. Das ist also besonders schön ausgestattet mit Steinen und so weiter. Also richtig ein Blickfang. So. Und die Priester, wenn die dieses Gewand anhatten mit dem Ephod, dann standen sie im Dienst für den Herrn. Und das war im Grunde genommen sinnbildlich so, du stehst jetzt vor Gott. So, sie waren die Mittler, so, und deswegen wurde dieser Ephod immer mitgebracht, wenn man Gott befragen wollte. Das so mal zur Erklärung. Genau, und genau das tut David jetzt. Er ruft den Priester, weil er von Gott eine Antwort haben will. Er findet keinen Ausweg, also ruft er zu Gott, Herr, hilf mir, du hast einen Ausweg, ich will deinen Ausweg hören. Vers 8, dann fragte er Jahwe, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen? Das waren ja Fragen, die er sicherlich vorher sich auch schon gestellt hat, aber er wusste nicht, soll ich das jetzt tun? Ist das jetzt richtig? Ist das falsch? Ja? Habe ich einen Sieg oder werden meine ganzen Männer noch umkommen und vielleicht meine Frauen auch noch? So, er wusste es nicht. Deswegen fragt er Gott. Und die Antwort, ja, verfolge sie. Du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen befreien, erhielt er zur Antwort. Und diese Antwort, die verändert alles. Die verändert alles. Auf einmal war Hoffnung da. Für David zumindest, weil der die Antwort jetzt erstmal erfahren hatte. Für ihn war auf einmal Hoffnung da. Jetzt gibt es eine Perspektive. Vorher, aber jetzt Gott sagt, ja, geh los. Und jetzt gibt es eine Perspektive. Was für eine Änderung. Der Blick in die Zukunft ist nicht länger düster, sondern da ist Licht. Gott hat Licht angemacht. Ja, die Dunkelheit ist vorbei, Gott hat Licht angemacht und Gott verspricht ein gutes Ende. Wenn wir in unseren eigenen Gedanken bleiben und Gott nicht fragen, dann richtet sich, egal ob es Wut ist oder ob es die Trauer ist, es richtet sich in die verkehrte Richtung. Unser Chef, der Pastor, wer auch immer, ne, oder der Leiter, die sind nicht immer schuld. Das heißt nicht, die haben keine Schuld und die machen immer alles richtig, das meine ich überhaupt nicht. Aber wir müssen uns überlegen, haben die wirklich Schuld? Ist der Vorstand bei VW schuld an der Krise? Kann man sich fragen. Das diskutieren wir jetzt hier nicht aus, das können wir von mir aus hinterher machen. Wir bleiben mal hier bei David. Was hat sich geändert durch diese Antwort Gottes? Die Situation ist doch noch immer genau dieselbe. Die Häuser sind zerstört, die Frauen sind immer noch gefangen genommen und weg. Es hat sich nichts geändert an der Situation. Aber der Blick in die Zukunft, der hat sich geändert, weil Hoffnung da ist. Der Blick in die Zukunft hat sich geändert. Und wisst ihr, der Blick in die Zukunft, der macht was mit unserer Gegenwart, mit unserem Herzen jetzt und hier. Wenn wir die Wut in die falsche Richtung leiten oder auch die Trauer, wenn wir uns da hineinbegeben, dann macht das was mit uns jetzt. Wir sind nicht mehr in der Lage. Also ich bin immer so derjenige, der eben in der Trauer ist. Und das lähmt mich manchmal. Ich komme nicht hoch. Ich habe keinen Mut, irgendjemanden anzurufen und nach einer Arbeitsstelle zu fragen oder wie auch immer. Es lähmt mich, wenn ich in meinen eigenen Gedanken drin bleibe. Deswegen ist es wichtig, Blickrichtung wechseln und von Gott her zu hören, Herr, was sagst du dazu? Was sagst du zu dieser Situation? Und dann hören, das macht Hoffnung. Und dann tun, was Gott sagt. Hoffnung macht einen Unterschied. Hoffnung hebt den Blick, verändert das Denken und es verändert das Reden auch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, habe ich vorhin genannt. Wenn wir alle schlecht reden, ach, das ist ja so schlecht und das wird immer schlechter. Und wie soll das bloß werden? Ja, das geht immer tiefer und deine Gedanken gehen immer tiefer. Ändere dein Reden auch darüber, indem du auf Gott hörst und das sagst, was Gott sagt. Das ändert auch dein Denken. Und das hebt dein Herz. Es wird nicht mehr geklagt, sondern es werden Pläne gemacht. Aber die Hoffnung, und das ist auch ganz wichtig, die Hoffnung, es gibt auch so einen psychologischen Trick, rede nur positiv, dann wird es auch positiv. Ne? Positiv denken. Funktioniert das? Ja, für den ersten Moment funktioniert das tatsächlich. Ja. Man kann nicht alles so eine Seite, das funktioniert tatsächlich. Wenn du positiv denkst, dann fühlst du dich auch positiver. Aber wenn das positive Denken nicht der Wahrheit entspricht, wenn du schon mal auf Versprechen gehört hast und die dir Hoffnung gemacht haben und du bist anschließend enttäuscht worden, weil es nicht eingetreten ist, dann wirst du nicht so leicht dem Nächsten wieder glauben, wenn er irgendwelche Versprechungen macht. Wenn ich jetzt Versprechungen machen würde, von wegen, nächstes Jahr wird die Gemeinde doppelt so groß sein. Wir werden einen neuen Pastor haben, wir werden eine Lobpreisband haben. Könnte ich schön versprechen, das würde euch vielleicht toll Mut machen. Bis zum nächsten Jahr. Wenn das dann nicht eingetroffen ist, dann werdet ihr mir nichts mehr glauben. Deswegen ist es besser, Gott zu fragen, weil Gott lügt nicht. Gott sagt immer die Wahrheit und steht zu seinem Wort. Auch wenn wir das vielleicht mit menschlichem Verstand nicht fassen können. Gott hat Möglichkeiten, die weit über unsere menschlichen Möglichkeiten hinausgehen. Deswegen können wir Gott vertrauen. Und wenn er sagt, das wird so geschehen, dann geschieht es auch. David glaubt Gott. Warum? Weil er Gott kennt, weil er eine Beziehung zu Gott hat und weil er erlebt hat, dass Gott zu seinem Wort steht. Früher, als der hat seine Schafe gehütet oder die Schafe seines Vaters gehütet. Und wenn da Löwen oder Bären angekommen sind, das beschreibt er einmal, dann hat er auf Gott vertraut, auf seine Stärke vertraut und ist gegen diese Bären und Löwen angegangen, ohne Angst, weil er wusste, Gott ist mit ihm. Und Gott war mit ihm. Und das hat ihm Mut gemacht, mit der Zeit immer wieder Erfahrungen mit Gott zu machen und zu wissen, Gott ist vertrauenswürdig. Wenn er etwas zusagt, dann stimmt das und da kann ich mich drauf verlassen. Also verlässt er sich auf das Wort, auf diese Antwort von Gott und er nimmt seine Männer und sagt, kommt, wir ziehen dahinter her und wir befreien unsere Frauen. Und auf einmal geschieht auch da was anderes. Sie folgen ihm, auch sie haben neue Hoffnung bekommen. Und sie folgen ihm. Und wie es ausgeht, will ich euch jetzt nicht vorenthalten, Verse 17 und 19. David fiel über sie her, also über die Feinde, und schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages. Alle wurden niedergemacht. Nur 400 junge Männer konnten auf Kamelen fliehen. David befreite alle Gefangenen und auch seine beiden Frauen. Niemand wurde vermisst, weder Söhne noch Töchter, noch irgendwelche Beute. Alles, was die Amalekiter weggenommen hatten, brachte David zurück. Was ist das für ein toller Held, wa? Warum ist er so ein toller Held? Weil er Gott vertraut hat. Weil ohne Gott, ohne die Zusage Gottes, wäre er gar nicht erst losgezogen. Denn wahrscheinlich wäre er gesteinigt worden von seinen Mitarbeitern oder von seinen Leuten. So, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Das ist weit über 2000 Jahre her. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, David hatte zwei Frauen, das machen wir nicht mehr heute, wir haben nur eine, das reicht. Nee, das reicht wirklich. Wenn ich meine Frau wirklich lieben will, dann muss ich mich wirklich darauf konzentrieren. Und zwei, dann würde ich das mich immer teilen. Das ist nicht im Gottes Sinne, aber das wollte ich nicht sagen. Was können wir aus dieser Situation lernen? Wenn du in einer Situation bist, aus der du keinen Ausweg mehr siehst oder die dich runterzieht, dann ändere die Blickrichtung. Guck nicht mehr auf die Situation und vor allen Dingen mal dir nicht die Zukunft aus, sondern eine negative Zukunft. Halt dich von denen fern, die sich darin überbieten, alles schwarz zu reden. Es gibt so Schwarzreder, die alles und wirklich jedes ins Negative ziehen. Ja, wie schlimm es noch mit VW wird, wie schlimm es noch mit Wolfsburg wird, wie schlimm es noch mit der Gemeinde wird, wie schlimm es in deinem Leben wird. Ach, du hast Krebs, ach ja, und ich kenne den und ach ja, ach, das überlebst du sowieso nicht. Und also, bitte halt dich von denen fern. Warum? Weil je öfter du das hörst, desto mehr dringt das in dich hinein und bestimmt dich. Und macht deine eigenen Gedanken genau auf diese gleiche Schiene. Und es wird nicht besser. Du musst was anderes hören. Du musst die Blickrichtung, nicht nur die Blickrichtung, sondern auch deine Ohren ausrichten auf eine andere Richtung. Frag Gott, was du tun sollst. Frag ihn. Du brauchst keinen Priester mehr dafür. Seit Jesus gekommen ist, dürfen wir direkt Gott fragen. Jesus ist der Mittler. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir Gott verstehen können. Ja, da ist nichts mehr dazwischen. Ja, wir können direkt mit Gott reden und wir können auch direkt von Gott hören. Das ist nicht immer ein akustisches Hören, häufig ist das ein Hören im Herzen, ein Wissen. Oder manchmal ist es auch so, wie ein Gedanke, der da kommt, in deinen Kopf hinein und du wusstest, diesen Gedanken, der ist nicht von mir, weil ich bin im Moment in ganz anderen Gedanken drin und auf einmal kommt ein Gedanke und du merkst, der ist nicht von mir. Und dann kannst du davon ausgehen, wenn er positiv ist, wenn er dich ermutigt und aufbaut, dann kannst du davon ausgehen, der ist von Gott. Also frag ihn. Gott möchte gebeten werden. Er wird dir nicht hinterherlaufen und er wird dir seine Botschaft nicht um die Ohren hauen. Frag ihn. Er macht das gerne. Er ist der liebende Vater und er will uns helfen, egal in welcher Situation wir sind. Es kann sein, dass er dir nicht die Antwort gibt, die du gerne hören möchtest. Also ich glaube, David war sehr zufrieden mit dieser Antwort. Aber wenn ihr mal weiterlest, David hat nicht immer dieselbe Antwort gekriegt. Gott ist kein Automat, der immer dasselbe ausspuckt. Mal hat er gesagt, geh direkt drauf los und greif sie von vorne an. Beim nächsten Mal die gleichen Feinde am gleichen Ort. Nee, nicht von vorne, geh hinten rum. Geh hinten rum. Und wenn du die in den Balsabäumen das Rauschen hörst, dann weißt du, meine Engel sind unterwegs, die Feinde zu schlagen. Und dann kannst du losziehen. Eine Mitarbeit. Gott macht nicht alles immer gleich. Gott hat seinen Weg, individuellen Weg in der richtigen Situation. Und manchmal, wie gesagt, denken wir, das kann doch gar nicht sein. Wie soll das denn funktionieren? Weil wir menschlich denken, weil wir nur Menschliches vor Augen haben. Aber Gott ist Gott. Und Gott hat übernatürliche Mittel. Und die setzt er auch ein für sein Volk. Also wir brauchen nicht an dem festkleben, was wir denken, was möglich ist, sondern wenn Gott sagt, er macht es, dann macht es auch. Und dann gilt es, das, was Gott gesagt hat, auch festzuhalten. Was nützt das, wenn ich das einmal höre und so eine Hoffnung habe und in der nächsten Woche hat sich ja noch gar nichts geändert. Ist ja noch immer dasselbe. Und es wird nicht besser, es wird sogar noch schlimmer. Hat Gott denn gelogen? Habe ich wirklich Gott gehört? Halt daran fest. Das bedeutet Glauben. Glauben heißt, an etwas festzuhalten, was Gott gesagt hat, obwohl ich es noch nicht sehe. Das ist Vertrauen. Ist Gott vertrauenswürdig? Erst dann, wenn ich ihn wirklich kennengelernt habe. Ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich Gott gerade frisch kennengelernt habe, dass ich ihm vertraue. Das ist so wie Menschen. Als ich Heinrich kennengelernt habe, habe ich vorhin ja so ein bisschen angedeutet, konnte ich noch nicht vertrauen, konnte ich doch gar nicht. Ich kannte Heinrich doch noch gar nicht. Und zu Anfang kam er, brauche ich jetzt nicht wiederholen, aber ne? Ich habe nur so die äußere Schale gesehen, ich habe nicht reingeguckt. Logischerweise, Heinrich hat sein Herz nicht gleich so aufgemacht und hat mich reingelassen. Das ist ja auch logisch. Ich ja genauso wenig. Wir sind erstmal so, ne, erstmal schön abtasten. Aber mit der Zeit habe ich Vertrauen zu Heinrich gewonnen, weil ich ihn kennengelernt habe. Und so ist das mit Gott auch, mit der Zeit. Wenn wir unsere Erfahrung mit Gott machen, ist er vertrauenswürdig oder nicht, dann lernen wir, Gott liebt ohne Ende. Und er steht zu dem, was er sagt. Er lügt niemals. Auch wenn wir manchmal denken, Gott, du hast doch das und das gesagt. Hör genau hin und guck dir nochmal genau an, was er gesagt hat. Schreib dir auch auf, was er gesagt hat. Manchmal verdrehen wir nämlich manche Dinge, die er gesagt hat, in unseren Gedanken. Guck nochmal genau hin, was Gott gesagt hat. Und sich das immer wieder auch vor Augen führen, gerade wenn es noch nicht gleich eintritt, wenn es länger dauert. Halt daran fest. Und dann, wenn Gott sagt, tu was, dann tu es auch. Das passiert nichts. Wenn Gott erwartet von dir etwas zu tun, geh und jag den Feinden nach. Wenn David stehen geblieben wäre, Herr, mach du doch das, geh doch mit du und deinen Engeln. Ich habe Angst. Ja, dann wäre nichts passiert. Nein, du sollst gehen, du wirst sie überwinden. So, manchmal müssen wir auch was tun. Wenn Gott das sagt, dann sollen wir es tun. Es gibt noch ein weiteres Beispiel im Neuen Testament, was ganz anders ist. Die Jünger sind im Boot auf dem See Genezareth. Und Jesus kommt zu ihnen, die fahren also wirklich mitten auf dem Meer, und Jesus kommt zu ihnen, indem er auf dem Wasser geht. Weil Jesus ist Gott, der kann Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Jesus geht auf dem Wasser. Und Petrus, so forsch wie er ist, Jesus, wenn du das kannst, dann will ich das auch. Ich will auf dem Wasser gehen. Sag mal, Petrus, bist du bescheuert? Du bist Mensch, das geht doch gar nicht. Und Jesus sagt, ja, Petrus, komm. Und Petrus geht. Der ist echt mutig. Das ist eher so der, nicht der Trauernde, sondern der alles schlecht sieht. Der geht voran. Richtig cool. Der geht raus aus dem Boot und der ist Fischer, der weiß, wie Wasser ist. Er weiß, ja, dass er dann sofort untergeht und schwimmen muss. Nein, er steht auf dem Wasser. Er geht zu Jesus. Er vertraut Jesus. Und dann wechselt er die Blickrichtung. Guckt auf den Wind und auf die Wellen und hat die Hosen voll. Das sieht man dann nicht mehr, weil er nämlich untergeht. Wenn du auf Jesus guckst und ihm glaubst und ihm vertraust, dann bleibst du oben. Aber wenn du auf die Situation guckst, auf die Umstände guckst, auf das Negative guckst, dann gehst du unter. Genau das ist das. Das ist Glauben. Jesus lässt ihn natürlich nicht untergluckern, weil Jesus braucht Petrus noch. Außerdem liebt er ihn und er holt ihn natürlich wieder rauf. Und dann sagt er, glaub, warum glaubst du nicht? Ich stehe vor dir. Ja. Gottes Möglichkeiten gehen weit über unsere menschlichen Möglichkeiten hinaus. Und darum lohnt es sich, Gott zu fragen. Wende dich an ihn, hol dir neuen Mut bei Gott. Wechsel die Blickrichtung. Wenn du merkst, du drehst dich in deinem eigenen negativen Gedanken. Frag nach seiner Sicht und vertraue ihm da drin. Egal, ob es um die Zukunft von Wolfsburg oder VW geht, ja, die hängen ja zusammen, das kann man ja nur nicht anders sagen in dieser Stadt, oder ob es um die Zukunft der Gemeinde geht. Wenn du Fragen hast dazu, Gott liebt Gemeinde. Habt ihr es vorhin gehört, was Heinrich gesagt hat? Ich kann nur Ja und Amen dazu sagen. Gott liebt Gemeinde. Jesus hat Gemeinde gebaut, nicht Menschen. Das ist kein menschlicher Gedanke. Das hat Jesus gemacht, weil er weiß, wie wertvoll Gemeinde ist. Und deswegen, wenn du fragst, wie geht es weiter, frag ihn. Wir machen das jeden Dienstag übrigens. Nicht jeden Dienstag, aber wir haben schon immer wieder gefragt, weil wir auch in diesen Gedanken drin waren. Wie geht es weiter und so weiter. Haben wir ihn gefragt und wir haben Antworten gekriegt. Wenn du wissen willst, was dienstags stattfindet, frag Elke. Genau. Also, Gott ist vertrauenswürdig. Wir können Gott vertrauen. Er lässt uns nicht hängen. Und er will uns auch nicht in unseren negativen Gedanken drin hängen lassen. Aber wir müssen den Schritt gehen. Wir müssen die Blickrichtung ändern. Ja. Wenn du gar nicht weißt, an wen du dich wenden wolltest, weil du Gott noch nicht kennengelernt hast, dann lade ich dich herzlich ein, uns über diesen Gott auszufragen. Wir haben nachher gleich noch Kirchencafé. Das heißt, da kannst du uns Löcher im Bauch fragen. Da kannst du alles fragen und wir geben dir die Antwort, die wir wissen. Wir erzählen dir nichts, was wir nicht wissen. Aber wir haben Gott kennengelernt und wissen, wie gut er ist. Oder wenn du schon so weit bist und sagst so, ich bin noch kurz davor, ich habe mein Leben noch nicht Jesus gegeben, aber ich bin jetzt bereit. Dann sprich uns an. Wir beten gerne mit dir. Auch wenn du in der Situation bist, wo du keinen Ausweg findest und nicht weißt, wo es lang geht. Wir können auch zusammen zu Gott gehen. Ja? Nicht als Mittler, sondern als Begleiter. So, das nehmen gerne in Anspruch. Wir sind da dafür, weil wir kennen unseren Gott und wir wissen, wie er reagiert. Und jetzt lass uns noch ein Lied zusammen singen. Das klingt so ein bisschen, deswegen habe ich dieses Beispiel auch nochmal genannt, das klingt so ein bisschen nach dem sinkenden Petrus.